Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal wieder aus dem Wald bei einem kleinen Spaziergang. Hier ist es ziemlich windig und es hat auch geregnet. Ich hoffe, dass jetzt gleich nicht wieder losgeht. Ja, ich weiß, Regen ist gut für den Wald, aber der Winter, der war insgesamt sehr regenreich, zumindest bei uns. Ich hoffe, bei euch war das auch so. Und die Böden sind bei uns schon wieder gut voll mit Wasser. Heute beim Waldspaziergang, da soll aber nicht der Regen das Thema sein, sondern Märchen und Mythen zum Thema Wald, also Sachen, die man so hört, die aber möglicherweise oder ziemlich sicher gar nicht stimmen. Und wir fangen mal mit dem ersten an, was man eben so hört, dass nach einem milden Winter Bäume besonders früh austreiben. Da kann man schon mal sagen, jein. Da gibt es Baumarten, die machen das, wie zum Beispiel Weiden, ne, oder Pappeln, die kommen sehr, sehr früh im Jahr. Aber es gibt eben auch Baumarten, die machen genau das Gegenteil. Wie zum Beispiel die wundervollen Buchen, unter denen ich hier stehe. Die sind nämlich äußerst misstrauisch, wie man herausgefunden hat. Die, wenn es, der Winter jetzt sehr, 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 sehr mild war, dann denken die so nach dem Motto, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Da muss doch noch was hinterherkommen und treiben dann sogar später aus. Ja, also auch bei Bäumen gibt es misstrauische Gesellen. Die können das natürlich auch messen, also oder registrieren, sagen wir mal besser. Wir messen ja mit unseren Organen auch nicht. Wir merken es einfach. Und das ist bei Bäumen auch. Also bei der Buche zum Beispiel, die braucht 13 Stunden Tageslänge. Und dann natürlich auch eine gewisse Wärme und sie braucht diesen Winterreiz. Und wenn der nicht gekommen ist, dann wartet sie zumindest länger. Also irgendwann sagt auch eine Buche, okay, ich glaube es ja jetzt, es ist jetzt Frühling. Dann komme ich eben, noch ein Frosch im Hals, ist ja in der Natur ja okay, wenn man das hat. Dann kommt die Buche eben auch irgendwann doch, ne? Also irgendwann glaubt es dann eben doch, dass jetzt wirklich Frühling ist. Aber die ist dann eben misstrauisch. Also das machen nicht alle Bäume, dass sie früher austreiben. Kommen wir mal zu einem anderen Mythos. Ich sehe nämlich gerade so Rehbetten. Also hier haben Rehe geschlafen. Vielleicht ist auch ein Reh. Die suchen sich ja immer eine andere Stelle. Also ich sehe hier so freigescharte Kuhlen. Und die sind immer so entlang von Hangkanten. Da scharren die sich so eine Art kleines Bett frei. So ähnlich wie man das von Hunden kennt, die sich so, bevor sie sich hinlegen, erstmal so ein bisschen drehen und scharren. Das machen ganz viele Wildtiere auch. Rehe, Wildschweine. Und dann kommen wir mal zum Thema Tag-Nacht-Rhythmus bei Tieren. Also gerade bei unseren großen Säugetieren, Reh, Hirsch, Wildschwein, sagt man ja häufig, die sind nachtaktiv. Und auch das stimmt so nicht. Also sie sind schon auch nachts aktiv. Das seht ihr ja, wenn ihr mit dem Auto irgendwo lang fahrt. Dann stehen die an der Straße und weinen da. Übrigens machen die das deswegen häufig, gerade im Sommer, entlang der Straßen, weil da das saftigste Gras und die saftigsten Kräuter stehen. Warum? Die restliche Fläche ist ja im Schlag durch Menschen. Also das heißt, da wird gemäht oder da ist Acker oder sonst irgendwas. Aber diese Straßenböschung, da wird vielleicht, weiß ich nicht, zweimal im Jahr oder so gemäht nur. Da steht dann, wenn alles andere abgemäht ist, gerade wenn jetzt dann im Mai oder so schon der erste Schnitt gemacht wird für Silo auf den Grasflächen, da steht das Gras aber noch höher. Und deswegen fressen die gerade direkt an der Straße besonders gern, was natürlich blöd ist, wenn man dann mit dem Auto langkommt, gerade nachts, und die springen davor. Also deswegen sollte man doppelt aufpassen. Aber wir wollten ja die Frage klären, sind die wirklich nachtaktiv? Nein, die Antwort heißt, sie sind rund um die Uhr aktiv. Also sie müssen fressen. Also Hirsche zum Beispiel, die fressen, weiß ich nicht, 18 Stunden am Tag oder so. Lange auf jeden Fall. Und die dösen zwischendurch immer mal wieder. Ja, die schlafen auch mal, aber nicht besonders lang. Und schon gar nicht den ganzen Tag. man sieht die tagsüber nicht. Und das wiederum liegt daran, dass wir Menschen jagen. Also wir nicht, ne? Ihr und ich vielleicht nicht, aber zumindest 400.000 Menschen in Deutschland haben einen Jagdschein und jagen. Und die Wildtiere haben sich darauf eingestellt. Die wissen, dass wir nur im Hellen, jetzt komme ich schon ins Husten hier, im Hellen was sehen und verstecken sich dann tagsüber. So an Stellen, wo wir sie nicht sehen. Und ja, das Resultat ist, wir sehen sie tatsächlich nicht. Und deswegen denken wir, sie sind nachtaktiv. Weil sie sich dann halt frei bewegen, weil sie wissen, nachts können Menschen nichts sehen. Und nachts darf man bis auf Wildschweine auch nicht schießen. Und ich finde das auch richtig so. Also die müssen ja irgendwann mal Ruhe haben, die armen Tiere. Also ich halte sowieso nicht viel von Jagd, aber das ist ein anderes Thema. Die sind natürlich dann auch tagsüber aktiv und machen dann genau das, was sie ja eigentlich nicht sollen. Die stehen dann irgendwo in den dichten, jungen Bäumchen und weil sie nicht an Gräser und Kräuter drankommen, wo sie ja gerne, was sie gerne am liebsten fressen würden, fressen sie dann eben Triebe und Blätter und Rinde von den Waldbäumen. Und das wiederum macht die Waldbesitzenden sauer und die sagen dann, es muss mehr geschossen werden. Also man treibt die quasi tagsüber dorthin, wo sie sich gut verstecken können, wo sie aber forstwirtschaftlich die meisten Schäden machen. Also irgendwie ist das alles ein bisschen merkwürdig. Aber gut, ich wollte ja nur auf den Rhythmus eingehen, auf den Mythos Tag-Nacht. Die sind rund um die Uhr aktiv, weil sie einfach so viel fressen müssen. Wir kommen mal zum nächsten Mythos. Bäume bei Gewitter. Das erste Gewitter hatten wir übrigens hier bei uns gestern. Ja, da hat es tatsächlich ordentlich gerumpelt, aber nur ganz kurz. Und da gibt es ja diesen Spruch, Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen in Bezug auf Schutz. Weil bei Eichen sieht man ab und zu mal so eine Blitzrinne, also wirklich von ganz oben bis unten auf dem Boden durch, ist dann die Rinde abgeplatzt, so auf einer Breite von 2-3 Zentimetern und den Stamm entlang. Und ja, tatsächlich, das kommt von Blitzeinschlägen. Und bei Buche sieht man sowas nie. Also ich habe es noch nie gesehen, gibt es auch nicht. Und daraus haben die Menschen früher geschlossen, wenn es gewittert, stellt man sich am besten unter eine Buche. Logisch, weil man schon im Wald ist. Und das macht ihr besser nicht, weil das eben nicht stimmt. Auch in Buchen schlagen die Blitze ein. Aber was passiert denn bei so einem Blitzeinschlag? Der Blitz, ne, das ist ja eine elektrische Ladung, die entlädt sich entlang des geringsten elektrischen Widerstands und der ist natürlich immer in einem Wasserfilm. Wasser leitet ja gut. Und bei der Buche, eine Buche hat eine sehr glatte Rinde, zumindest so bis zum Alter von 200 Jahren. Und viel ältere Buchen gibt es in Deutschland nicht. Also Buche kann wahrscheinlich um die 1000 Jahre alt werden, so ganz genau weiß man das gar nicht. Aber bei uns sind die Buchen eben sehr jung und dann haben sie, also jung bis maximal 200 Jahre und in diesem Alter haben sie noch eine glatte Rinde. Also bei uns die einzige Baumart, die in diesem Alter noch eine glatte Rinde hat, da bildet sich bei Regen ein glatter Wasserfilm. Ne, der läuft, das Wasser läuft ja, was in die Krone fällt, am Stamm dann runter. So einen schönen glatten Wasserfilm. Und wenn der Blitz dann einschlägt in die Krone, läuft der außen auf der Rinde auf diesem Wasserfilm ab in den Boden. Bei einer Eiche ist es so, eine Eiche hat eine sehr raue Rinde und da bilden sich wie so kleine Wasserfälle. Ne, also da wird der Wasserfilm immer wieder unterbrochen, weil die Rinde halt so rau ist. Fließt dann quasi von Stufe zu Stufe. Da kann der Blitz nicht langlaufen und läuft dann stattdessen unter der Rinde im nassen Splintholz. Das sind quasi die Wasserleitungen des Baumes. Leiten nicht ganz so gut wie so ein Wasserfilm, aber immerhin besser als der Rest. Und da läuft der Blitz durch. Und wenn der Blitz einschlägt, verdampft das Wasser eben. Und wenn das im Holz passiert, dann platzt das auf. Und am nächsten Tag sieht man dann, in die Eiche hat er eingeschlagen und bei der Buche sieht man nichts. Und nochmal, da haben die Leute gedacht, okay, stell dich lieber unter ein Buch. Also ich kann es nur noch mal sagen, egal wo drunter ihr steht, wenn es im Wald gewittert, der Blitz kann überall einschlagen. Am besten geht ihr natürlich raus aus dem Wald oder ein bisschen mehr in die Tallage oder in Bereiche, wo die Bäume eben nicht so hoch sind. Also es ist also deutlich besser, als da die Baumart zu wechseln. Wir bleiben mal bei den Bäumen. Auch immer wieder gerne genommen, viele Eicheln im Herbst bedeuten, es gibt einen harten Winter. Ich laufe noch ein paar Schritte hier. Gucken, haben wir denn hier eine Eiche? Ah ja, da hinten steht eine. Also letztes Jahr hat es auch viele Eicheln gegeben. Ja, und da haben mich viele Leute gefragt, ja, also das heißt doch, dann gibt es einen strengen Winter. Nein, das heißt es nicht. Die Bäume planen ihr Blühen bis zu 2 Jahre im Voraus. Also ihr seht es übrigens jetzt, wenn die Bäume austreiben, dann sind immer schon die kleinen Knospen für nächstes Jahr mit dran. Auch die Blütenknospen. Also eine Eiche, die jetzt austreibt, treibt direkt die Blütenknospen für nächstes Frühjahr mit aus. Das heißt, die Eicheln, die nächstes Jahr im Herbst am Baum hängen, die sind jetzt schon längst geplant, vielleicht sogar schon im letzten Sommer, als der Baum das entschieden hat. Also der Baum müsste eine Wettervorhersage von 1,5 bis 2 Jahren haben. Das hat er natürlich nicht. Also das sieht man immer wieder, dass Bäume von Trockenereignissen oder auch von Schneefällen und so weiter immer wieder auf dem linken Fuß überrascht werden. Also die Wettervorhersage von Bäumen ist maximal so gut wie unsere, nämlich höchstens ein paar Tage im Voraus. Aber auf gar keinen Fall 1 bis 2 Jahre. Und wie kommt denn der Spruch überhaupt zustande? Man dachte, oder manche Leute denken es immer noch, dass die Eicheln produzieren, um den Tieren über den Winter zu helfen. Also den Eichhörnchen zum Beispiel. Ne? Also wenn der Baum ahnt, so geht ja dann die Geschichte, es gibt einen harten Winter, dann brauchen die Eichhörnchen, wenn viel Schnee liegt, besonders viel zu fressen. Und deswegen produzieren wir mal schön viel Eichhörnchenfutter. Das, wenn man den Baum fragen würde, würde der wahrscheinlich sagen, hey, du spinnst wohl. Das ist mein Nachwuchs. Ich möchte nicht, dass den Eichhörnchen fressen. Also ich möchte, dass da draus kleine Bäume werden. Und die Chance, dass weil so viele Tiere das fressen übrigens nicht nur Eichhörnchen, sondern auch Rehe und Hirsche und Wildschweine und so weiter. Eichel habe ich vergessen, da ganz typisch. Weil so viele Tiere dahinter her sind, muss eine Eiche so ungefähr 2 Millionen Eicheln in ihrem Leben produzieren, damit wenigstens ein neuer Baum groß werden kann. Und nochmal, also die will bestimmt nicht, dass möglichst viele Tiere, die ihren Nachwuchs fressen, überleben. Also dieser Mythos ist damit auch enttarnt. Wir haben noch was zum Thema Gefahr. Wir waren ja vorhin bei Gewitter. Es gibt eine Gefahr, vor der immer wieder gewarnt wird, nämlich das sind Bachen mit Frischlingen. Also weibliche Wildschweine, Wildschweinmamas mit ihrem Nachwuchs. Die würden Menschen angreifen, weil sie halt ihre Frischlinge verteidigen wollen. Auch dazu muss man sagen, ich kenne keinen Fall, ich habe es extra nochmal recherchiert, ich bin nirgendwo drauf gestoßen, auf einen Fall, wo eine Bache mit Frischlingen Menschen angreift. Die hauen ab. Also in Stadtnähe, klar, da sind Wildschweine etwas zahmer. Womit hängt das zusammen? Weil da nicht gejagt wird. Also dort, wo nicht viel geschossen wird oder sogar gar nicht, da sind die Tiere sehr zutraulich oder lassen einen näher ran zumindest. Aber draußen in der weiten Waldflur, wo nicht viele Menschen unterwegs sind, aber proportional eben mehr Jäger, da haben die Wildschweine einfach Angst und flüchten auf große, große Distanz mit ihren Frischlingen. Also ich selber habe mal aus Versehen, bin ich irgendwo abgestiegen, stand auf einmal mitten in Frischlingen drin. Und da war ich noch ziemlich jung, habe gerade angefangen mit meiner forstlichen Karriere. Und mir kam natürlich auch sofort dieser Spruch, den ich damals auch gelernt habe, in den Sinn. Und ich hatte echt ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Aber es ist natürlich nichts passiert. Sonst könnte ich jetzt auch den Podcast nicht hier reinsprechen. Und das machen die nicht. Also es gibt Fälle, wo Wildschweine Menschen angreifen. Ja, die gibt es, auch bei uns. Und zwar immer dann, wenn man die in die Enge treibt. Also, klassischer Fall, das ist auch tatsächlich schon mehrfach vorgekommen. Ja, eine Jägerin oder ein Jäger schießt ein Wildschwein und trifft nicht richtig. Und das Wildschwein ist nur in Anführungszeichen schwer verletzt. Und wenn man diesem Wildschwein, die flüchten ja dann immer noch, diesem Wildschwein danach setzt und treibt es in die Enge, ja, dann greift es an. Aber das würde jedes Tier tun. Das würde ein Eichhörnchen tun, das würde selbst eine Maus machen. Also alle Tiere, die sich nicht mehr anders zu helfen wissen, die greifen an. Aber also, solange ihr keine Tiere schießt und schwer verletzten Tieren nachsetzt, kann euch da in dieser Hinsicht nichts passieren. Wir haben aber noch weitere Mythen und zwar auch ganz, ganz häufig nachgefragt, kann man von dem Umfang oder auch Durchmesser eines Stammes, eines Baumes, das Alter erschließen? Nein, das kann man nicht. Also das gibt es übrigens selbst bei Umweltorganisationen, dass man immer wieder so Hinweise hat, man misst den Umfang und dann weiß man, wie alt der Baum ist. Nee, das weiß man nicht. Also klassischer Fall von Nein, stimmt nicht. Warum? Ich stehe ja hier in meinem, ihr kennt es ja schon, das ist ja quasi mein Podcast-Studio, dieser schöne alte Buchenwald hier. Und diese kleinen Bäumchen, die jetzt hier völlig, ist ja ein Reservat, völlig natürlich aufwachsen. Da haben wir ja so kleine Knilche drin, das habe ich ja schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, die vielleicht, ich sag mal, kniehoch sind und schon 50 Jahre alt sind. Ja, diese Bäume, da gibt es hier Tausende, wo ich hier stehe, die super alt sind, also für ihre Größe. Und wenn man dieselben Bäume im Freiland hätte aufwachsen lassen, dann hätten die vielleicht schon einen Durchmesser von 30 Zentimetern oder sogar 40. Und da kann man also nicht sagen, der hat den und den Durchmesser und ist so und so alt. Doch, man kann es sagen, wenn die Bäume im Freiland gepflanzt sind, da kann man ein Mindestalter annehmen, aber dann hängt es auch wieder ab vom Boden, davon, wie trocken waren die Sommer, wie viel Wasser hat der Baum grundsätzlich und diese ganzen Dinge. Also da sind ganz, ganz viele Faktoren. Also man kann sagen, nur dass ihr mal so einen Anhaltspunkt habt, ich sag mal so ganz, ganz grob, da lehne ich mich aber schon ein bisschen aus dem Fenster, ein Baum, der also im Wald, eine Buche zum Beispiel oder eine Eiche, die im Wald stehen und 60 Zentimeter dick sind, die sind mindestens 120 Jahre alt. So. Im Park sieht das schon wieder anders aus. Da kann auch eine 80-jährige Buche oder eine 60-jährige Buche schon so dick sein. Ja, also nochmal, es kommt ganz stark drauf an. Man kann das nicht so genau sagen, stimmt also auch nicht. Wir bleiben nochmal bei den Bäumen, dann komme ich gleich wieder zu den Tieren. Auch sehr beliebt, es gibt verschiedene Wurzelsysteme, Flachwurzler, Herzwurzler, Pfahlwurzler. Zum Beispiel die Fichte ist eine Flachwurzlerin und das ist, na könnt ihr euch ja denken, das ist ja der Sinn dieser Podcast-Folge, das stimmt natürlich auch nicht. Es gibt keine Bäume, die nur flachwurzeln. Das hieße ja, sie wären zu doof, sich festzuhalten und zu doof, an Wasser zu kommen. Das sind Bäume natürlich nicht. Übrigens, das könnt ihr mal im Internet recherchieren, gibt es ein tolles Interview von Professor František Baluska zum Thema Pflanzenintelligenz. Also ich wiederhole es nochmal langsamer. Professor František Baluska, Universität Bonn, Pflanzenintelligenz. Also man spricht Pflanzen eine regelrechte Intelligenz zu und Fichten sind da keine Ausnahme, die sind nicht doof. Ne? Also die sagen nicht einfach, ich wurzel flach und dann kommt ein Sturm, da kippe ich eben um. Ne? Das ist ja so das Typische. Also wenn es ordentlich stürmt, dann kippen ja meistens die Fichten um. Warum wurzeln die flach? Also es stimmt, die wurzeln flach. Ups, widerspreche ich mir jetzt selber. Nein, die wurzeln nicht von Natur aus flach. Also es gibt keine flachwurzelnden Fichten. Dass das quasi ein atypisches Merkmal wäre? Nein, die werden dazu gemacht. Und zwar zum Beispiel in der Baumschule. Also wenn Bäume beschnitten werden, dann kappt man die Wurzeln unten. Also die sollen nicht zu groß werden in der Baumschule, damit man die pflanzen kann. Und ne, sonst hätten die ein Riesenwurzelsystem, kriegt man gar nicht mit in den Wald transportiert. Und wenn man das kappt in dieser Baumschule, um ein schönes, kompaktes Wurzelwerk zu haben, dann beschädigt man das so, dass sich das zeitlebens nie wieder regeneriert. Und zwar bei allen Baumarten. Also auch Eichen, Buchen und so weiter regenerieren sich von diesem Wurzelschnitt nicht mehr und wurzeln nicht mehr tief. Die bilden dann alle eine flache Wurzel. Dazu kommt noch, dass Fichte, wenn sie einmal anfängt flach zu wurzeln, ihren Standort verändert. Habe ich selber schon mal gesehen bei Sturm. Also eine flachwurzelnde Fichte, die ja aus Pflanzung stammt. Also Fichten sind ja bei uns fast alle in Plantagen, deswegen wurzeln die auch fast alle flach. Steht diese also auf so einem Boden und da kommt ein Sturm und die schwankt hin und her, dann wirkt die wie ein Kartoffelstampfer und stampft den Boden fest. Und da schwappt richtig die Brühe zwischen den Wurzeln raus. Das würde ein normaler Baum nicht machen. Der würde gar nicht so stampfen, weil die Wurzeln sich ja tief verankern würden. Der würde schwanken im Stamm, aber nicht das gesamte Wurzelsystem. Bei der Fichte stampft das gesamte Wurzelsystem, die stampft sich den Boden platt. Und ein festgestampfter Boden enthält kaum Sauerstoff und da rein dringen von den allermeisten Baumarten die Wurzeln nicht mehr, weil sie dann ersticken würden. Das heißt, es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Auch der Nachwuchs dieser Fichte, selbst wenn er ohne Wurzelschnitt aufwachsen würde, kann in solchen sauerstoffarmen Böden dann nur noch flach wurzeln. Übrigens passiert das auch durch Maschineneinsatz, ne, wenn diese großen Forstmaschinen über die Böden fahren, die fahren die auch platt. Auch da wurzeln fast alle Baumarten nicht mehr tief, sondern flach. Aber nochmal, von Natur aus Flachwurzler gibt es nicht. Ein klassisches Märchen. So, jetzt wollten wir ja nochmal zu den Tieren wechseln. Und zwar, aber ich sage trotzdem noch eine Pflanze vorneweg, die Walderdbeeren oder auch Himbeeren. Viele Leute sind demnächst wieder in den Wäldern unterwegs und suchen zum Beispiel Walderdbeeren und oder finden die und essen die nicht. Warum? Wegen dem Fuchsbandwurm. Es heißt ja, alles unter Kniehöhe soll man nicht essen, zumindest nicht unabgekocht. Also für Marmelade, okay, alles klar, sammelt man das, aber einfach so in den Mund stecken, nein. Auch das ist Quatsch. Der Fuchsbandwurm, wie vermehrt er sich? Also der, wie der Name schon sagt, der ist halt im Fuchs, im Darm. Der Fuchs scheidet das ihnen die Eier und Bandwurmglieder, was auch immer, mit dem Kot aus. Und dann kommen Mäuse und fressen das. Und da bilden sich so Blasen in verschiedenen Organen, in der Leber, im Gehirn, sonst wo. Diese Mäuse werden langsamer, dadurch logischerweise, und von dann wieder irgendwann vom Fuchs gefressen. So schließt sich der Kreislauf. Wenn wir anstelle der Maus die Eier aufnehmen, zum Beispiel durch diese Waldfrüchte, kann bei uns dasselbe passieren wie mit der Maus. Einziger Unterschied, wir werden nicht vom Fuchs gefressen, sondern landen im Krankenhaus. Und das möchte man natürlich nicht. Also es ist wirklich lebensgefährlich. Nur, das kommt nicht von Walderdbeeren. Also jetzt mal ganz im Ernst. Also wenn Walderdbeeren da sind, wo ein Fuchs drauf gekackt hat, dann esst ihr die nicht. Gehe ich mal von aus. Das stinkt übrigens auch erbärmlich. Also mindestens so schlimm wie ein Haufen von einem Hund. Also das macht man nicht. Und dass die Eier einfach so durch die Luft fliegen, also dann müsste das ja auch oberhalb Kniehöhe gefährlich sein, solche Früchte zu essen. Also ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, dass irgendjemand mal gesagt, bis Kniehöhe keine ungewaschenen Waldfrüchte essen. Das ist wirklich völliger Quark. Macht das ruhig. Mittlerweile hat sich das auch in vielen Waldkindergärten rumgesprochen, dass es völliger Quatsch ist, auf sowas zu verzichten, weil die Chance, dass man da Bandwurmeier aufnimmt, die tendiert gegen null. Die Hauptansteckungsquelle sind die eigenen Hunde. Ne? Also wir haben ja in Deutschland zig Millionen Hunde und etliche davon nicht gut entwurmt. Da kann man sich anstecken mit Fuchsbandwurm. Oder in der Türkei zum Beispiel ist es relativ weit verbreitet bei streunenden Hunden. Da gibt es vom Robert-Koch-Institut auch Untersuchungen dazu. Wenn man da solche Hunde streichelt, ne, die, wenn die, ich, Entschuldigung, dass ich das immer so drastisch sage, Durchfall haben oder so und lecken sich dann durchs Fell, ja, dann haben die diese Bandwurmeier im Fell. Und wenn ihr da streichelt und kräftig einatmet, jo, ne, dann kann man die auch an Bord kriegen, aber nicht von Walderdbeeren und Himbeeren. Also, wenn die demnächst wieder draußen zu finden sind, esst die voller Genuss, ist völlig in Ordnung. Übrigens auch nochmal ganz empirisch nebenbei, die Erdbeeren aus Deutschland, die von Feldern stammen, da war ja auch der Fuchs. Der macht da auch dahin, ist doch völlig klar. Aber natürlich nicht auf die Erdbeeren. Ne? Also nochmal, also wenn man gekaufte Erdbeeren essen kann, dann kann man Walderdbeeren dreimal essen. Ne? Also da passiert nichts. Und jetzt kommen wir wieder zu den Bäumen. Und zwar finde ich ganz besonders süß das Thema Tannenzapfen. Also da gibt es ja sogar ein Bier. Ne? Das heißt, glaube ich, Tannenzäpfle oder so. Tannenzapfen könnt ihr auf dem Waldboden nicht finden. Warum? Weil bei Tannen, also unsere heimische Tannenart, das ist die Weißtanne, da stehen die Zapfen aufrecht auf dem Zweig und zerbröseln dort dann auch. Die fallen nicht runter. Also Tannenzapfen kann man auf dem Waldboden nie finden. Außer es kippt so eine Weißtanne komplett um oder es bricht ein Ast ab, wo die gerade frisch dranhängen. Nee, aber Zapfen selber findet ihr nicht. Übrigens bei dieser Biersorte, da sind auch Fichtenzapfen abgebildet. Und das ist ganz interessant, weil es Fichte früher großflächig in Deutschland ja gar nicht gab. Also nur bis auf so ein paar eiserliche Refugien, ganz, ganz wenige, ganz, ganz selten. Also die allermeisten Menschen haben in ihrem Leben früher keine Fichte gesehen. Aber Tannen. Tannen waren früher weit verbreitet, ganz im Gegensatz zu heute. Ne, weil die Weißtanne ist eine Begleiterin der Buchenurwälder. Die ist immer so in kleinen Stückzahlen mit vorgekommen in diesen Buchenurwäldern. Und die Leute kannten Weißtannen. Da wurden auch Häuser mitgebaut und so weiter und so fort. Also man kannte das. Ne? O Tannenbaum, das Lied sagt ja auch schon einiges aus. Das heißt ja nicht O Fichtenbaum. Also heute sind das Tannen, Nordmann-Tannen, woher die alle kommen. Ne? Aus dem Kaukasus oder aus Nordamerika gibt es auch Tannenarten, die man als Weihnachtsbäume nutzt. Aber zwischendurch waren es ja nur Fichten. über 100 Jahre. Ne? Warum? Weil man keine Tannen mehr hatte. Die Tannen waren abgeholzt, man hat Fichtenplantagen angelegt, aber in den Köpfen der Leute ist die Tanne geblieben. Und deswegen sagen ganz, ganz viele Leute bis heute zu Fichten Tannen. Das ist ein Tannenwald. Gerade auf dem Land ist das irre weit verbreitet, aber auch in Bezug auf Zapfen. Ne? Also hört man in eurer Umgebung nach. Ganz, ganz viele Leute benutzen das immer noch. Das sind Tannenzapfen. Also bis hin zu dieser Biermarke, die das auch aufgegriffen hat. Ich vermute mal nicht extra. Wir kommen mal zum Thema Müll im Wald. Auch da gibt es einen Mythos, und zwar, dass Glasscherben einen Waldbrand entfachen könnten. Ja, auch da, ihr wisst es schon, völliger Quatsch, geht nicht. Hat man in Versuchen getestet, mit Flaschenböden, die ja besonders schön gewölbt sind, im idealen Abstand aufgehängt und bestrahlt und so weiter und so weiter. Selbst damit lassen sich keine Waldbrände erzeugen, selbst unter optimalsten Bedingungen nicht. Natürlich ist es nicht schön, Glasflaschen wegzuwerfen. Übrigens, Glasflaschen sind auch Fallen, zum Beispiel für Insekten. Ne? Die kriechen dann durch den Flaschenhals in die Flasche rein und kommen nicht mehr raus. Also es ist ganz, ganz böse und nicht schön. Und übrigens reinzutreten, also mir ist das als Kind mal passiert, ne? Da waren wir hier in der Ahr, das ist so unser Fluss hier in der Nähe, barfuß durch. Und ich glaube, wir haben versucht, Fische mit der Hand zu fangen, irgend so ein Quatsch. Und bin da voll in so eine Glasscherbe getreten. Jo, das hat gut geblutet. Ne? Und das passiert Wildtieren natürlich auch. Also Glas wegwerfen, Müll sowieso, sollte man alles nicht tun. Aber Waldbrände entstehen so nicht. Waldbrände entstehen in Deutschland praktisch immer durch fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Punkt, aus, Ende. Egal, was ihr da so hört, also auch Selbstentzündung und so ein Quatsch. Da müssen ja Temperaturen von über 300 Grad erreicht werden. Das klappt nicht. Ne? Also das so entzündet sich ein Wald nicht. Kann man also auch in die Mottenkiste tun. Wir kommen mal zu etwas ganz anderem, zu bösen Nachbarinnen oder Nachbarn. Ja, und da sind wir beim Thema Kupfernägel. Wenn man Bäume beseitigen will, da geht ja das Gerücht, man müsste in einen Baum nur einen Kupfernagel schlagen und dann würde der Baum absterben, weil Kupfer ist, das stimmt, für Bäume giftig. Und das hält sich hartnäckig, das Gerücht. Aber, also man hat da wirklich Versuche dazu gemacht, aber es funktioniert nicht. Man kann mit Kupfernägeln keine Bäume umbringen. Warum? Weil die das sofort abkapseln. Die sind ja nicht blöd. Also die haben da einen Fremdkörper und dann wird das abgekapselt. Ne, also kommt jetzt kein Kupfer überall in den Baumkörper und bringt den Baum zum Absterben. Also wenn, ich wollte gerade sagen, wenn ihr einen Baum zum Absterben bringen wollt, nehmt keine Kupfernägel. Nein, also ihr macht sowas natürlich nicht. Also was Bäume umbringt, das ist Salz. Aber auch in solch rauen Mengen, dass man das nicht heimlich tun kann. Also wenn ihr irgendeinen Baum loswerden wollt, ja, dafür gibt es Motorsägen und dafür braucht man dann auch eine Genehmigung. Aber ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Fan davon, jeden Baum zu erhalten. Und Bäume durch Kupfernägel umzubringen, klappt nicht. Aber den Alunagel, der ist mir gerade so dazwischen gerutscht, den nehmen wir jetzt auch noch mit rein. Da gibt es nämlich auch so ein schönes Geschichtchen dazu. Wenn man Nistkästen aufhängt, soll man Alunägel nehmen. Ja, hört man auch von Umweltverbänden, da finde ich das besonders merkwürdig, weil man denkt ja, man tut dem Baum damit etwas nicht ganz so Schlechtes. Also nochmal, so ein Nagel an einem Baum ist jetzt kein Drama für einen Baum, das ist wie ein kleiner Pieks. Solange man keine Schilder dran nagelt, die dann einwachsen, das ist dann echt ein Problem, ne? Weil das ja eine viel größere Fläche ist. Aber so ein einzelner Nagel, Schwamm drüber. Nur der Alunagel, Der schadet dem Baum genauso viel oder genauso wenig wie ein Stahlnagel. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist für uns Menschen, nämlich wenn der Baum nachher doch gefällt werden soll und soll klein gesägt werden, da kommt die Motorsäge ins Spiel und eine Motorsäge schneidet durch einen Alunagel wie Butter, durch einen Stahlnagel nicht. Bei einem Stahlnagel gehen die Kettenzähnchen kaputt. Ne? Und da muss dann eine neue Kette gekauft werden. Es geht also um die Motorsäge beim Alunagel. Um die Schonung der Motorsäge, nicht um die Schonung des Baums. Deswegen finde ich das immer ein bisschen bizarr, wenn das so im Umweltbereich genutzt wird. Da ist ein Stahlnagel ja eigentlich viel besser, weil der quasi den Baum schützt. Also den möchte dann keiner mehr so gerne zu Brennholz verarbeiten, wenn da Stahlnägel drin sind. Aber okay. Apropos Bäume und Schaden, da sind wir bei der nächsten Pflanze, nämlich dem Efeu. Das Efeu, ich finde das wunderschön. Es ist eine ganz tolle Pflanze. Da muss man wirklich mal eine Lanze dafür brechen, fürs Efeu. Es gibt spezielle Bienen, die auf Efeublüten spezialisiert sind. Das Efeu blüht ja praktisch antizyklisch. Das blüht im Herbst und die Früchte reifen über den Winter. Und werden dann so im Februar oder so reif. Und Februar, spätestens März. Und dann haben die Vögel was zu fressen. Es gibt ja gar keine Beeren mehr draußen. Ne? Also um die Jahreszeit ist gar nichts reif. Das fängt ja jetzt gerade erstmal alles an zu blühen. Und von daher ist Efeu extrem wertvoll. Efeu bildet auch wirklich so einen dichten Teppich um so einen Stamm. Da kann man sehr schön drin brüten, auch sehr schön geschützt. Also es ist eine ganz, ganz tolle Pflanze. Wird übrigens viele, viele Jahrhunderte alt. Also es ist so alt wie Eichen und Buchen und Bäume generell. Es ist also eine ganz tolle Pflanze. Aber der Mythos geht ja, Efeu macht die Bäume kaputt. Mhm. Und das macht Efeu nicht. Oder nur in extremsten Ausnahmefällen. Weil Efeu wächst immer schön am Stamm lang, wächst in Bäumen in der Regel. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. In der Regel nicht in die Krone. Und behindert da die Photosynthese, weil es die Blätter überwuchert oder so. Das macht Efeu eigentlich nicht. Efeu bleibt in der Regel am Stamm. Efeu windet sich auch nicht um einen Stamm. Also ne, wie zum Beispiel Waldrebe oder so, die in so Schlingen wächst und dann Bäume auch abwürgen kann. Das macht Efeu nicht. Efeu wächst in relativ geraden Strängen. Man kann jetzt natürlich auch sagen, ja, aber was denn mit den Wurzeln? Die saugen ja quasi auch Wasser weg aus dem Boden und Nährstoffe. Ja, ein bisschen sicher schon. Aber die Gesamtwirkung, Efeu beschattet ja gleichzeitig den Stamm. Das hilft an heißen Sommertagen. Bäume mögen nämlich auch keine zu starken Sonnenstrahlen. Bäume können auch Sonnenbrand kriegen. Und in Summe sind die Effekte wohl so gut, das hat man untersucht, dass Bäume mit Efeu besser wachsen als ohne. Also deswegen, man sieht das ja häufig in irgendwelchen Stadtparks oder so, dass da Leute hingehen und schnippeln da überall die Efeu-Stränge ab. Bitte macht's nicht. Ne? Also das ist Heimat für so viele Vögel, für so viele Insekten und die Bäume selber freuen sich auch drüber. Also immer schön dran lassen. Ne? Efeu taucht übrigens immer nur in gestörten Waldökosystemen auf, in einem dichten alten Wald, so wie ich jetzt hier drin stehe, in diesem dichten alten Buchenwald hier. Da sehe ich keine einzige Efeu-Pflanze, obwohl in unser Forsthausgrundstück, das ist hier 200 Meter weiter, da haben wir, weil es halt ein bisschen heller ist, klar, da steht das Haus, da ist unser Garten, da haben wir an etlichen Bäumen Efeu, was wir natürlich dran lassen und freuen uns da an den ganzen Brutvögeln da drin. Gut, wir gucken mal einen weiteren Mythos, nämlich Zecken fallen von Bäumen. Habe ich es gerade gestern nochmal gehört, ne, dass Eltern zu ihren Kindern sagten, ja, die Zecken, die krabbeln die Bäume hoch. Nein, das tun sie nicht. Also weil Zecken, ja, ihr kennt diese kleinen Spinnentierchen, die gerne Blut saugen und nicht besonders beliebt sind. Nein, bei mir auch nicht. Die müssten ja, wenn sie sich von einem Baum fallen lassen, ne, wenn da unten jetzt so ein Tier oder ein Mensch vorbeigeht, die Windrichtung beachten, die Schrittgeschwindigkeit. Die müssten ja quasi einen kleinen Computer dabei haben, um zu gucken, treffe ich diese Person überhaupt, wenn ich mich da fallen lasse? Das klappt natürlich nicht. Nein, also Zecken, die sitzen in ungefähr kniehoher Vegetation, so maximal auf Rehrückenhöhe. Da haben sie es nämlich drauf abgesehen. Und immer da, wo diese Tiere besonders gerne langlaufen, also entlang von so Wildfaden, solchen Wildwechseln, generell in höherer Vegetation, also wo das Gras ein bisschen höher ist. Es kann natürlich auch im Schwimmbad auf der Liegewiese sein, ne? Also weil die ganz kleinen Zecken, jeder fängt ja mal klein an, die stehen halt mehr auf Mäuse und so. Und da reicht auch 5 oder 10 cm hohes Gras. Und die können natürlich auch ein bisschen laufen, ne? Und krabbeln dann in die Richtung. Gerade so neu eingeschleppte Zeckenarten können teilweise auch sehr rasch laufen. Also da gibt es schon Unterschiede. Aber von Bäumen fallen lassen, das ist ein gemeinsames Merkmal von allen. Das machen sie nicht, weil sie euch da gar nicht treffen würden. Jetzt machen wir was ganz anderes. Das Thema, muss man im Wald leise sein? Nein, das muss man nicht. Also man sollte jetzt nicht mit so einem Ghetto-Blaster da durchlaufen. Ne? Das wäre natürlich auch Quatsch. Aber wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Jagd. Wir Menschen sind die Hauptraubtiere hier draußen. Ne? Mit einer Dichte von über 230 pro Quadratkilometer. Das ist ganz schön viele große Raubtiere in Deutschland. Stellt mal vor, ihr werdet irgendwo alleine in der Serengeti unterwegs. Ohne Gewehr mit 230 Löwen pro Quadratkilometer, das wäre echt übel. Und genau so fühlen sich die Wildtiere. Aber die können unterscheiden. Die können unterscheiden, kommen da Jägerinnen oder Jäger oder kommen da normale Menschen. Und woran unterscheiden die das? Am Verhalten. Die sehen, ob man auf der Jagd ist oder nicht. Oder die hören das. Und wenn man auf Jagd ist, ist man was? Genau, leise. Also ihr hört mich jetzt hier so, ich mache mal hier durchs Laub so rascheln, ne? Weil die Tiere selbst das hören, kehren Jägerinnen und Jäger den Weg zum Hochsitz, das nennt sich Pirschfahrt, wirklich mit dem Besen oder Rechen, dass da kein Laub und keine Ästchen liegen, damit man ganz leise auf den Hochsitz kommt und die Tiere ja nichts merken. Wenn ihr dagegen laut seid, ne, also jetzt, ich meine jetzt eben nicht im Sinne von Schreien, aber wenn ihr euch unterhaltet, ne, und auch mal lacht und so weiter, dann können die Tiere euch super gut peilen. Und die wissen, erstmal, die laufen von A nach B, die können die Laufrichtung sehr schön peilen. Geht das in meine Richtung? Muss ich jetzt aufstehen? Muss ich abhauen? Ach nö, das geht so 50 Meter an mir vorbei, da kann ich liegen bleiben. Und sie entspannen sich, weil sie wissen, das sind keine Jägerinnen und Jäger, das sind ganz normale Leute, die nur den Wald besuchen und ihren Spaß haben, und dann entspannen die sich. Ne? Dann flüchten die auch nicht so weit. Ihr habt die Möglichkeit, mehr Tiere zu beobachten. Also man muss im Wald nicht leise sein. Und mal ganz im Ernst, ist auch für Kinder total doof. Wir haben es gerade wieder gehabt in der Waldakademie hier, eine Kinderveranstaltung, Junior Förster. Und dann frage ich sowas mal. Also ich lasse die Kinder am Anfang regelmäßig laut schreien. Das entspannt total. Und dann ist den Kindern auch klar, ihr müsst jetzt nicht leise sein, weil die haben das teilweise, nicht alle, aber teilweise von zu Hause mit auf den Weg bekommen, dass sie im Wald eben leise sein sollen. Und für Kinder ist das einfach nicht besonders schön. Okay, ich könnte das hier noch unendlich weiter ausführen, aber wir schauen mal, was wir noch haben. Ich habe nämlich hier so ein kleines Zettelchen dabei, damit ich das nicht vergesse. Waldameisen sind nützlich, genau. Das finde ich auch klasse. Die rote Waldameise, die so Hügel baut, die kennt ihr ja. Ne, das sind ja teilweise Haufen, die können bis zu 5 Meter Durchmesser oder so haben. Und diese rote Waldameise, die steht auch unter Schutz und die gilt als Waldpolizei. Also als ob die so ein kleines Blaulicht auf dem Kopf hätte, habe ich zumindest noch nicht beobachten können. Und natürlich ist das Quatsch. Also die räumt da nichts auf. So, die bekämpft Schädlinge, darum geht es nämlich. Ne? Die fressen unter anderem auch Insekten, zum Beispiel Borkenkäfer, den bösen Borkenkäfer. Und das hat man tatsächlich beobachtet, dass in diesen Fichtenplantagen, wo ein Ameisenhaufen ist, um die Ameisenhaufen herum die Fichten nicht vom Borkenkäfer befallen werden. Klar, weil die Waldameisen die auffressen. Also sind die doch die Waldpolizei. Also sind die doch extrem nützlich. Naja, der Borkenkäfer würde sagen, nein, ihr seid Schädlinge. Und es gibt in der Natur sowieso keine Nützlinge und Schädlinge, sondern immer nur in Bezug auf uns Menschen schaden die uns, nützen die uns. Aber in dem natürlichen Kreislauf selber hat jedes Tier und jede Pflanze ihren Platz. Da gibt es kein Gut oder Böse oder nützlich und schädlich. Und bei der Waldameise kommt noch was ganz anderes dazu. Die gab es hier früher gar nicht. Die gibt es ja nur da, wo diese Fichten- und Kiefernwälder sind, weil die ihre Haufen aus Nadeln bauen, nicht aus Blättern. Also hier in diesem schönen alten Buchenwald, wo ich hier gerade durchstapfe, da gibt es logischerweise keinen einzigen Ameisenhaufen, weil die ihre Haufen gar nicht bauen können. Also das ist ein Kulturfolger, die rote Waldameise. Die ist aus dem hohen Norden, aus Skandinavien zum Beispiel, der Fichte nachgefolgt, die der Mensch jetzt hier großflächig angebaut hat. Und das finden die rote Waldameise ganz toll und kann sich überall ausbreiten. Also, dass man die extra schützen muss, halte ich persönlich für übertrieben. Also, man sollte sie natürlich auch nicht zerstören. Ne? Aber man muss sie nicht mit irgendwelchen Maßnahmen fördern. Das ist natürlich auch Quatsch. Das ist eine ganz normale Insektenart, die wunderbar ist, ganz, ganz toll ist. Übrigens hier bei uns in der Vulkaneifel, da gibt es tolle Zusammenhänge, dass diese Nester anscheinend auf solchen Erdspalten gebaut sind, also über solche Erdspalten, die sich hier überall im Untergrund durchziehen, durch die vulkanischen Aktivitäten, wo CO2-Ausgas und irgendwelche Radon und sonstige Gase. Und warum auch immer konzentrieren sich die roten Waldameisen mit ihren Hügeln über diesen Rissen. Also warum, wie gesagt, weiß ich nicht, aber sie tun es. Gibt es tolle Untersuchungen. Also das nur nebenbei. Vielleicht noch eine allerletzte Sache und dann machen wir für heute wieder Schluss. Das ist, dass Urwaldbäume, also als Mythos, Urwaldbäume sind so richtig knorrige Bäume. Und das sind sie nicht, logischerweise. Also ich stehe hier in einem Waldreservat, da sind die Bäume überwiegend sehr schlank und gerade. So sehen nämlich Urwaldbäume aus. Die müssen sich ja nach dem Licht strecken im dichten, dunklen, natürlichen Wald. Und diese knorrigen Bäume, also die so tief angesetzte Äste haben und so ganz bizarre Astformen, ja, so knorrig halt, die stammen aus Zeiten der Waldverwüstung. Also Caspar David Friedrich hatte ja zum Beispiel gemalt, das hat sich so in unser soziales Gedächtnis gebrannt. Das waren die letzten verbliebenen Bäume in einer ausgeräumten, kahlgeschlagenen Landschaft und die haben halt Licht nach allen Seiten und bilden dadurch sehr tief angesetzte Kronen. Und der Wind zaust da durch und die Sonne brennt da gnadenlos drauf. Die haben ja alle nicht mehr den geschützten Wald. Deswegen kriegen die Sonne ja so ein bisschen so krüppelige, knorrige Formen mit einer sehr tief angesetzten Krone. Aber das sind eben typische Zeugen einer völlig kaputt genutzten Landschaft. Und im Wald findet man tatsächlich heutzutage noch solche Exemplare. Aber wenn ihr mal genau hinguckt, dann sind das die ganz alten. So Reinhardswald zum Beispiel, Urwald an der Saberburg oder so. Das sind solche ehemaligen Hutewälder, also ganz stark aufgelichtete Wälder, in denen man das Vieh reingetrieben oder eingehütet hat. Ne, so heißt es ja. Deswegen heißt es ja auch Hutewald. Da hat man Vieh gehütet. Und die Bäume standen alle sehr weit auseinander. Es war eben kein Urwaldklima mehr. Und dadurch haben die alle sehr tief angesetzte Kronen und sehen sehr knorrig aus. Also ein typischer Urwaldbaum ist schlank, gerade und sehr, sehr hoch und eben nicht knorrig. Ich glaube, für heute habt ihr genug Märchen und Mythen gehört oder mit mir zusammen enttarnt. Und vielleicht mögt ihr das ja alles mal überprüfen beim nächsten eigenen Waldspaziergang. Viel Spaß dabei und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.